Folge 9, nice Menschen, heute mit Steve Baumgärtel. Und ich muss heute vorab ein, zwei Dinge zur neuen Folge sagen, denn wir saßen gute anderthalb Stunden zusammen mit dem besten Equipment im tollsten Studio und haben wirklich alles gegeben, um danach festzustellen, dass mir die Technik einen Streich gespielt hat und die Audioqualität dieses Mal, naja, sagen wir mal, eher nicht so geworden ist. Man versteht jedes Wort, man muss sich ab und zu ein bisschen anstrengen. Die Qualität überzeugt. Im Gegenzug ist das hier heute die Uncut-Version dieser Folge mit Steve Baumgärtel. Ich habe nichts geschnitten, versprochen. Ihr bekommt die volle Breitseite mit Steve und Michael.
7 Stunden soll das jetzt eine der längsten Folgen der Geschichte werden. Folge 9. Und sitze ich die kennst du? Nein, ich komme gleich. Warte. Und kennst du diese Regel, die es in meinem Podcast schon immer gibt? Dass man vorher keinen Smalltalk haben darf. Weil, wenn man vorher schon so viel miteinander spricht, da verschießt man dann die ganze Energie. Und dann hat man, wenn man dann das Mikrofon in der Hand hat, hat man sich dann irgendwie nichts mehr zu sagen, beziehungsweise weiß man nicht mehr so, was man sich so erzählen soll. Und da ich ja nie vorbereitet bin, macht das die ganze Sache wirklich schwierig.
Okay. Ich habe sehr viel Energie getankt.
Womit?
Schlaf, Essen, Wasser.
Oh, Wasser. Das ist natürlich großartig. Das Leitungswasser schmeckt sehr, sehr gut. Ist sehr kalkhaltig hier.
Ist es so?
Ja, richtig krass. Also Kaffeemaschine musst du regelmäßig entkalken, also wirklich sehr oft entkalken. Und auch die Wasserhähne und die Dusche und so.
Also musst du schon viel ran.
Mich
also viel
putzen auch. Entkalken. Das wäre, ja, wäre vielleicht eine Idee. Wir sind aber schon vollkommen drin in Folge 9 von Nice Menschen. Und ich habe es ja angekündigt, es war, also in den 6 Folgen, die es bisher gibt, waren ja Egbert Erler und Florian Geider schon zu Gast. Und jetzt du auch noch. Und bei Egbert habe ich damals gesagt, dass man eigentlich auch, er hieß mal 321 der Handball-Podcast, dass man sagen könnte, es ist 321 der Linkshänder-Podcast. Denn heute zu Gast Steve Baumgärtel. Baumi, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass du dich ans Mikrofon mit mir traust.
Ich habe vor wenig Dingen Angst.
So, zur Einordnung, damit man so das aktuelle Geschehen hat. Wir nehmen hier heute auf am 18. März. Ist halt der 18.
Ja.
Der 18. Samstag. Vor dem Auswärtsspiel, das HC Burgenland, für den du aktuell spielst. Ein sonniger Morgen. Für Baumi gab es 2x Frühstück. Das erste Frühstück um 7, weil natürlich unser Gast im Rhythmus bleiben muss.
Ja.
Weil er nämlich ein extrem Frühaufsteher ist. Wie ich auch erst jetzt gelernt habe, obwohl wir uns schon ein paar Jahre kennen.
Ja, gezwungenermaßen.
Und das zweite Frühstück gab es kurz vor 9, nachdem wir die Schweine gefüttert haben. Baumi steht heute vor dem Auswärtsspiel, wie es der Zufall manchmal so will, in Dresden. Gegen das, wie heißt das? Perspektivteam. Das HCL Florenz. Und wir haben uns jetzt entschlossen, vor der Abfahrt diese Folge hier aufzunehmen. Herzlich willkommen, Baumi.
Hi, Micha. Lange nicht gesehen.
Aber wir hatten ja noch kein Smalltalk. Ich habe es Ihnen schon gesagt, du spielst jetzt aktuell beim HC Burgenland. Wie kam es dazu, dass du ja eigentlich nach deinem, kann man Karriereende, das ist so ein großes Wort, also deine Karriere war groß, über die können wir gleich auch noch sprechen, oder ist immer noch groß, dass du ja eigentlich, nachdem du in Delitzsch im Sommer gesagt hast, das war's für mich, dann doch nochmal beim HC Burgenland aktiv bist?
Also ich sage immer Laufbahn, weil wenn man Karriere sagt, hat man was gewonnen. So große Dinge.
Und 2010 die Hochschulmeisterschaft.
Oh ja.
Ich habe mich doch ein bisschen informiert.
Hast du also ein bisschen geschmiert, ja. Das hat sich bei Burgenland Tom Hanna verletzt.
Ja.
Im zweiten Saisonspiel. Und daraufhin hat mich Steffen Baumgart angerufen. Und hat zu mir gesagt, ja, du hast es sicherlich schon gehört, wir brauchen jetzt einen Linkshänder. Und ich, da ich tatsächlich im Sommer dann mit Handball auch abgeschlossen hatte, habe ich nichts verfolgt und war sehr überrascht. Er hat gesagt, hier, pass auf, kannst du dir vorstellen, wir brauchen jemanden bis Jahresende. Guck's dir an, das war ein Donnerstag, ich bin Freitag hingefahren, habe gesagt, ja, komm, machen wir. Ja, und so ist es gekommen. Und aus Jahresende wurde jetzt 31.3., quasi noch 2 Wochen und dann kommt die zweite.
Ja, das heißt, man könnte jetzt für diesen Zweck, du hast noch 2 Spiele heute in Dresden und nächste Woche zu Hause, 20 Uhr in Naumburg im Euroville.
Genau.
Möchte ich nochmal auf den Punkt bringen.
Ja.
Ist quasi dein letztes Spiel für den HC Burgenland. Das heißt, hätten wir noch eine Woche später oder zwei Wochen später aufgenommen, könnten wir den Podcast wieder umbenennen in Nice Menschen. Weil dann wäre dann kein Handballer mehr zu Gast.
Ja, ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt nur als Handballer.
Nein, das weiß ich doch. Ah, nee, ich betrachte dich ja auch als ganzen Mensch.
Als richtigen Menschen.
Aber das war ja insofern ganz schön clever. Also nicht mit Absicht, aber du hast dann damit auch die Vorbereitung gespart.
Das war tatsächlich ein großes Thema, worauf ich keine Lust mehr hatte.
Ja.
Eine Vorbereitung, wo du halt 6-7 Wochen Dinge machst, auf die du keine Lust hast.
Ja.
So, also Handball spielen, das macht immer noch Spaß. Training nicht immer unbedingt, aber es gehört halt dazu. Aber eine Vorbereitung,
Ja, das kann ich gut verstehen.
Ja.
Jetzt habe ich gerade hier rumgespielt und habe meinen Faden verloren, weil ich die nächste Frage schon hatte. Aber im Podcast kann man ja zum Glück schneiden.
Ja.
Ja.
Machen wir aber nicht. Also wir, du in dem Fall.
Naja, ich weiß nicht. Zum HC Burgenland und geplant war eigentlich, so wie ich dich verstanden hatte, bis Ende des Jahres nur.
Genau.
Ist Tom jetzt wieder fit?
Tom wurde relativ schnell fit. Ich glaube, 6 Spiele später hat er schon wieder auf der Bank mitgesessen und gespielt.
Ja.
Und wir haben uns seitdem, möchte ich meinen, die Spielzeit geteilt und beide sind sehr glücklich damit, dass er den anderen haben, dass keiner so alleine durchrödeln muss.
Ja.
Und beim letzten Auswärtsspiel des Jahres in Freiberg hat halt mich unser Physio gefragt, wie es weitergeht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, mit mir hat jetzt keiner geredet, deswegen gehe ich davon aus, dass ich nicht mehr gebraucht werde und dann ist es für mich auch okay, weil das war halt die Abmachung.
Ja.
Dann hat sie, während wir uns erwärmt haben, hat sie wieder mit Steffen Baumgart geredet. Der hat mit dem Präsidenten geredet und nach dem Spiel kam der Präsident zu mir an und hat gesagt, okay, wir verlängern.
Ja.
Kannst du dir vorstellen.
Oder? Ja, so wie das Leben halt manchmal so spielt.
Dann haben wir es per Handschlag gemacht. Ich habe gesagt, bis 31.03., weil ab April das Wetter schön wird und ich andere Sachen vorhab. So, halt.
Ja. Geradeaus, ehrlich?
Genau.
Cool. Und dann spielst du jetzt noch sozusagen heute in Dresden und nächste Woche zu Hause
gegen
20 Uhr im Eurowill.
Genau.
Gegen Plauen Oberlosa. Und es läuft ja für den HC Burgenland die Saison sehr gut.
Es läuft sehr gut, aber ohne dass du mich jetzt geholt hätten und ich das von außen betrachtet habe, haben die auch eine sehr gute Mannschaft. So.
Ja.
Breite, Qualität.
Ja.
Ist halt immer schwierig, wenn du viel Erfolg hast, weil der Gegner einfach nicht so gut ist wie du, das zu halten über das ganze Jahr. Dann hast du mal Spiele dabei, wo du, obwohl du besser bist, nicht gut spielst, gewinnst trotzdem.
Ja.
Und dann sagst du dir im Training, naja, wir haben doch gewonnen, ist doch alles gut.
Ja.
Und das hat sich halt zum Beispiel in Plauen Oberlosa gezeigt.
Wo du dann wirklich gefordert bist, und dann vielleicht nicht abliefern kannst.
Genau. Mhm. Vor allem körperlich haben die einiges abverlangt, haben mit sehr viel Präsenz uns da bearbeitet.
Ja.
Nicht immer fair, aber es wurde zugelassen und dementsprechend war das die einzige Saisonniederlage von uns.
Ja. Und ansonsten, ja, das ist in der vierten Liga, ja, was man auch beobachten kann, die Leistungsunterschiede doch noch relativ groß. Aber das ist ja so, wenn du eine Mannschaft aufbaust, wie jetzt den HC Burgenland, oder auch Köthen, die vielleicht auch ein bisschen mehr wollen, zum Beispiel, ist das ja klar, dass es dann die Unterschiede in der vierten Liga gibt und dann hast du solche Spieler dabei, wo du dich dann auch einem Schwächengeber anpasst. Ich glaube, jeder, der selber mal Handball gespielt hat oder spielt,
ja,
und dann
definitiv.
Sprichwörtlich springt das gute Pferd nur hoch, so hoch, wie es muss.
Leider.
Aha.
Leider ist es so. Aber du musst doch sagen, du hast nicht nur uns als gute Mannschaft, du hast, glaube ich, von den 16 Mannschaften können sich 14, 15 gegenseitig auch schlagen. Ne? Also, so ist es auch. Also jetzt, ich nehme jetzt mal Zwickau raus, so leid wie es mir tut. Die haben dieses Jahr halt keine Chance.
Ja.
Die haben einfach nicht die Qualität. Aber so, wenn du die Ergebnisse dir anguckst, da kann jeder jeden schlagen und das passiert auch öfter.
Ja.
Und, dementsprechend sind wir halt als Burgenland glücklich, dass es bis jetzt nur einmal passiert ist, dass wir verloren haben.
Ja. Und an deinem Geburtstag gegen deinen alten Verein unentschieden. Da war ich gleich dabei, deswegen kann ich groß tönen.
Also alle konnten glücklich sein mit dem Ergebnis, sage ich mal so.
Ja.
Dementsprechend war auch die Feierlichkeit mit ein paar Jungs aus Delitzsch ausgelassener, als wenn jemand gewonnen oder verloren hätte.
Ja, das ist wahr. Und das ist dann am Ende auch fair. Also war auch dem Spielverlauf entsprechend fair, weil Delitzsch hatte sehr, sehr stark begonnen und ihr dann etwas stärker wieder aufgeholt. Und dann war es so 10 Minuten vor Schluss, war Delitzsch eigentlich eher am Drücker, die es dann doch wieder abgegeben haben. Also
ich finde auch, das war entschieden, war völlig gerechtfertigt.
Ja.
Schade für Delic, dass sie schon so viel unnötige Punkte abgegeben haben.
Ja.
So sehe ich das jetzt.
Ja.
Fünfter, Vierter wäre realistisch, aber jetzt wird es natürlich schwer für die.
Ja, und der HC Burgenland an sich, das Ziel, erklärte Ziel, auch Aufstieg dritte Liga?
Wenn wir Erster sind, steigen wir auf.
Ja, ja, das ist ja gut. Naja, ist auch wirklich die Frage, weil letztes Jahr mit dem USV Halle recht souverän Staffelsieger geworden und haben dann aber auf den Aufstieg verzichtet. Klar, es war noch so die Corona-Pandemie-Zeit mit sehr, sehr viel Unsicherheit, mit sehr, sehr vielen hohen Kosten, gerade was Reisekosten dritte Liga angeht, gegenüber dem, was man vielleicht auch einnimmt oder durch die Sponsoren aktivieren kann, weil ja die Unsicherheit überall da war.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es an der Unsicherheit liegt, aber wenn du, früher gab es die Regionalliga Mitte beispielsweise.
Ja, alle Mannschaften wollen alle wieder haben. Deswegen gibt es ja aber auch die vierte Liga am Ende, die
Mitteldeutsche. Genau, Liga. Und bevor du irgendwo nach Hannover fährst oder Hannover zu dir kommt und keiner von den Fans kennt irgendwas von diesem Verein, ist es halt schon charmanter, dass du in der Mitteldeutschen spielst.
Ja, also rein für die Zuschauer finde ich auch die Mitteldeutsche Oberliga am attraktivsten. Dann die dritte Liga für die Zuschauer ist für mich unattraktiv und dann mit der zweiten Liga wird es wieder sehr attraktiv.
Genau,
so,
der,
dann
der
die Mannschaft
zweite noch Liga als jetzt
Eisenach, Dessau, Dresden, so
Aue vielleicht. Natürlich stand jetzt sehr, sehr unrealistisch. Also das Ziel muss sein, vom Verein nächstes Jahr die Klasse zu halten und dann kannst du sukzessive aufbauen.
In der dritten Liga.
Genau.
Ja. Davor hast du ein paar Jahre in Delitzsch gespielt. Nee, fangen wir mal ganz anders an. Du kommst ja ganz ursprünglich eigentlich aus Frankfurt.
Frankfurt-Oder.
Frankfurt-Oder.
Da stehe ich drauf, ja.
Ja, das, ach so, das muss man immer mit dazu sagen.
Natürlich. Also aus dem richtigen Frankfurt.
Mhm. Und dort hast du, mit welchem Alter hast du Handballspielen angefangen?
Ganz witzig, mein damaliger bester Freund, der hat in der E-Jugend gespielt und hat gesagt, hier willst du nicht mal mitkommen.
Ja.
Und dann bin ich da mitgegangen und wir waren halt 2 Jahre jünger als die normalen E-Jugendlichen.
Ja.
Und da hat der Trainer gesagt, nach dem ersten Probetraining, naja, du bist relativ klein, erstmal nicht. Und dann habe ich in der dritten Klasse in der Schule das Sportfest gewonnen. Und da waren Trainer von dem Handballverein, wo ich angefangen habe. Und haben gesagt, die ersten 3, die dürfen wieder zum Probetraining kommen. Also es war quasi eine Auszeichnung.
Ja.
Die auf dem Podium stehen, dürfen zum Handball. Und dann bist du natürlich mit stolzer Brust dahin gegangen.
Ja.
Und durch die
Tatsache. Warst du damals auch schon Linkshänder? Also bist du schon immer Linkshänder?
Ja.
Bist du auch im normalen Leben Linkshänder? Mit links schreiben und sowas?
Mit links schreiben ja, aber ich mache viele Sachen auch mit rechts.
Ja.
Also rechts ist, glaube ich, meine stärkere Hand.
Ja.
Aber so Tischtennis, Tennis kann ich mit beiden Händen.
Ach krass, okay. Mhm. Ja.
Ich habe nicht gesagt, gut.
Nee, ich fange. weil ich kenne auch Linkshänder, die tatsächlich, also Linkshänder Handballer, die nur mit links werfen, aber ansonsten alles im Leben mit rechts machen. Deswegen frage ich, das ist ein Linkshänder-Podcast.
Ja.
Nee, ich frage auch für alle anderen, die an Linkshändern interessiert sind.
Die Linkshänder werden wollen.
Es die ist oder so die auch Linkshänder werden wollen.
Trainiert euer Gehirn.
Ist das nur ein Gehirnding?
Keine Ahnung.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Rechtshänder schon mein ganzes Leben lang, aber wenn ich jetzt trotzdem mal versuche, im Garten einen Stein mit links zu werfen, sieht das aus, als hätte ich einen schweren Verkehrsunfall vorbei gehabt.
Du musst üben. Rett dem Stein hinterher.
So, Frankfurt, Probetraining, Sportfest gewonnen. Und
genau.
Dann?
Na. Dem Zeitpunkt, weil ich Linkshänder bin.
War Frankfurt damals im Handball groß?
Die Männer haben in der vierten Liga gespielt. Die wollten immer den Aufstieg in die dritte schaffen.
Ja.
Aber du hast das Problem halt in Frankfurt, dass damals mit Cottbus und Potsdam dir die Jugendlichen weggegangen sind. Weil ich war der letzte Jahrgang, der auf die Sportschule gekommen ist, männlich Handball.
Ja.
Der Standpunkt männlicher Handball ist in Frankfurt weggefallen.
Ja, wie in vielen Städten.
Genau.
Gab es ja in Dresden auch noch viele Jahre, ist er dann auch weggefallen.
Ja, und das war halt, glaube ich, ein großes Problem. Wir haben im Abitur haben wir gar kein Training mehr gehabt früh.
Ach krass.
Ja, also wir mussten uns selbst beschäftigen, 5 Stunden die Woche. Aber da habe ich Skat spielen gelernt, das war auch ganz gut.
Mhm, das war ja für die weitere Karriere auch durchaus wichtig.
Richtig.
Es gibt lange Busfahrten.
Also manche waren fleißig im Kraftraum, ich habe dir lieber Karten gespielt.
Verständlich. Ja. Wieder was fürs Gehirn.
Ja.
Ja, ist so.
Als Linkshänder brauchst du nicht so viel Kraft.
Das stimmt. Stimmt es eigentlich, das, was man so landläufig sagt, dass Linkshänder immer grundsätzlich zwei Ligen höher spielen als
Ich wusste,
sie?
dass du zwei sagst. Warum zwei?
Ich übertreibe gern, um zu verdeutlichen.
Würde ich nicht sagen.
Nee.
Also ich hatte auch
Es
viel.
soll auch keine Beleidigung sein.
Ich bin nicht beleidigt.
Ich bin nicht
Wir
beleidigt.
brechen das Ding jetzt gleich. Kein Problem. Nee, würde ich nicht sagen. Weil du musst ja auch auf deiner Position einfach Leistung bringen. Und nur weil du Linkshänder bist ja nicht automatisch eine Liga höher. So, weißt du?
Weil man ja auch dazu sagen muss, Linkshänder sind zwar weniger, aber es gibt ja auch dann weniger Positionen dafür. Weißt du, was ich meine? Also, warte mal, mein Gedanke ist gerade, Linkshänder spielen ja vornehmlich auf Rechtsaußen oder halb rechts, also bekommen rechts.
Die Auswahl der Position ist
Die Auswahl der
geringer.
Position ist geringer, deswegen passt das ja auch zu der, dass es weniger Linkshänder gibt, also zu dem Durchschnitt. Gibt es eigentlich Linkshänder, richtige Linkshänder auch am Kreis zum Beispiel? Kennst du einen? Fällt mir nur gerade so, kommt mir gerade so quer in den
Gibt's
Kopf reingeschossen.
bestimmt. Also ich habe in Jessen mal.
Außer Florian Geider, der jetzt von seinem Trainer an den Kreis gestellt wurde, also letztes Jahr, bevor er sich so schwer verletzt hat im Knie.
Ich habe mal ein Jahr in Jessen ein Zweitspielrecht gehabt, als ich in Dessau war.
Ja.
Und wir hatten in der Mannschaft sechs Linkshänder tatsächlich.
Ja, also solche Zeiten gab es tatsächlich, ich weiß
Und
ja.
wir haben gespielt, natürlich rechts außen, halb rechts und
Ja,
Mitte mit
ja.
Linkshändern. Am
Ja.
Kreis waren Linkshänder und ich habe 60 Minuten auf halb links gespielt.
Ach Quatsch.
Also,
Das ist für den Abwehrspieler auch eine Herausforderung tatsächlich.
es war auch für mich eine.
Und dann nach der Schule, wie ging es dann weiter?
Ich bin im Abitur bin ich nach Cottbus gewechselt, weil Peter Melzer wollte mich von Cottbus natürlich ab der 7. Klasse haben. Weil
Ja.
die Mannschaft, der Jahrgang, die hatten nur einen Linkshänder auf rechts außen und die
Ja.
brauchten halt.
Ja.
So, und die waren auch das Nonplusultra bei uns im Jahrgang. Die haben alles gewonnen.
Ja.
Und Peter meinte halt, hier, komm doch, komm doch. Und meine Eltern haben es immer nicht so wahrgenommen, dass mich wirklich ein Trainer haben will. Da sehen wir so, ja, komm, hier. Und dann war es halt in der 11. Klasse, habe ich dann so ein bisschen gefragt, hier, wie ist denn das? Ist 200 € im Monat viel für eine Vollverpflegung, wenn man irgendwo ist? Und meine Mutter dann so, nö, das ist doch voll billig. Na, okay, dann will ich jetzt aufs Internat. Und dann haben wir uns das angeguckt. Sie haben es für gut befunden und
Ja.
dann durfte ich 11. Klasse, zweites Halbjahr nach Cottbus endlich.
Gibt es heute in Cottbus noch irgendwas eigentlich? Also Internat und
Ja,
Sportschule? Ja,
alles noch
ja.
da.
Oh,
Ja, also
da bin ich unwissend.
Gott sei Dank muss ich sagen, die haben zwar jetzt auch andere Sportarten auf der Schule, wie zum Beispiel Volleyball mit schönen
Ach
Beachvolleyballplätzen neben
cool.
der Halle,
Ja.
aber Männerhandball ist noch da. Und ich hoffe, das bleibt auch, weil es gehört einfach zu Cottbus von der Geschichte.
Und warum ist dann der LAC Cottbus in den letzten Jahren nicht so erfolgreich gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt? Weil dann die Anziehungskraft aus Potsdam und Berlin so groß ist?
Genau.
Ist Fakt.
Ist Fakt. Also wenn du gute Leute hast, die gehen dann halt einfach weg oder werden halt
Ja,
beispielsweise vom Bob angerufen hier.
ja.
Ich habe
Okay.
mit dir was vor, du gefällst mir. So. Ich glaube, Leipzig hat auch noch eine relativ große Strahlkraft dahin in dem Raum. Und ich weiß nicht, wie es mit Dresden ist, ob die jetzt irgendwas mit Schule auch haben. Gut. Zweimal Schulter zucken.
Ja, kann man nicht aufnehmen mit dem Mikrofon, das Schulterzucken.
Okay.
Und ich kann auch
Hast du noch keine Schraube
in
drin?
den Schultern tatsächlich nicht. Hast du dann in Cottbus lange gespielt?
2001 nach Cottbus im
Ja,
Februar, also mit 17.
ja,
Und dann haben wir, ich glaube, ein Jahr A-Jugend war das noch. Und dann sind wir direkt mit Zweitspielrecht Männer für damals noch USV Cottbus. Und wenn wir halt frei hatten, dass wir uns entwickeln zum HC Cottbus, dann haben sich die
ja,
Vereine
ja.
zusammengetan, dann war es halt der LAC. Und wir sind in der 3. Liga gestartet mit fast ausschließlich A-Jugendlichen oder Leuten, die 2 Jahre raus sind, plus 3 Alte, Ältere. Ja, so. Und dann haben wir einen hervorragenden 3. Platz belegt. Und dann fing es halt an, dass andere Mannschaften aufmerksam wurden. Und dann sind halt beispielsweise René Böse ist dann nach Hildesheim, ich bin nach Dessau. Und so hat sich das Jahr für Jahr sind immer die guten Leute von Cottbus weg. Deswegen sind die halt auch irgendwann, also sind mal aufgestiegen in die zweite Liga, sind dann gleich wieder abgestiegen. Dann sind Leute wie Toni Podpolinski weg, Christian Möbius ist dann weg.
Ja. Obwohl Christian Möbius ja noch ein Stückchen jünger ist eigentlich.
Der 86er hat 2 Jahre nur.
Ja. Ach doch, nur 2 Jahre.
Genau. Und es ist halt schwer als Verein, die Leute zu halten in Cottbus, wenn andere Vereine anrufen.
Ja.
Das ist einfach so.
Jörg Reimann ist damals nach Potsdam.
Jörg war derjenige, der am längsten von uns da geblieben ist. Ich glaube, der war dann noch, nachdem ich weg war, 2 Jahre in Cottbus und dann ist er nach Potsdam.
Ja, nach Potsdam, genau. Okay. Und wie kam die Verbindung nach Dessau für dich?
Das ging über Peter Melzer. Der hat ja Kontakte in ganz Deutschland und der war halt immer sehr bemüht, seine Jungs auch unterzubringen.
Also war schon das Bestreben, wenn wir sie hier schon nicht halten können, dann geben wir sie auch lieber in gute Hände.
So, genau.
Diese Denke. Genau. Ja, es war gut.
Und genauso ist es. Er hat mich vor 2 Jahren angerufen. Er hat da einen, der würde gerne in Leipzig studieren. Kenne ich einen Verein, der ein bisschen höherklassig spielt, der ihn aufnimmt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was ist es denn für einer? Ist ein Rechtshänder auf Rechtsaußen. Ungewöhnlich.
Ja.
Dann habe ich mir den angeguckt, als ich einen Freund in Cottbus besucht habe und hat gesagt, der ist so eklig, den kannst du in einem Spiel gebrauchen, der gewinnt uns irgendein Spiel, womit wir nicht rechnen.
Ja.
Und dann haben wir ihn geholt und genauso war es in Bad Blankenburg, war das, glaube ich. Also ich habe natürlich nach Delitzsch geholt damals.
Ja.
Und seitdem hat er einen guten Stand in der Mannschaft, spielt viel und gut. Also alles richtig gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ne? Du wurdest damals als junger Spieler irgendwo hin vermittelt durch Kontakte und das gibt es jetzt halt einfach wieder.
Ja. Und dann hast du aber in Dessau gespielt und hattest mit Jessen dieses Doppelspielrecht. Das wurde ja damals sehr aktiv genutzt.
Genau, das war im ersten Jahr. Also die haben mich geholt, weil Volker Preisner, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das war die Ikone auf halb rechts in Dessau, der hat aufgehört.
Ja.
Und dann haben sie halt mich geholt und du kommst mit 20 in die zweite Liga.
Ja.
Und
die Fußstapfen in Dessau sind groß und dann natürlich
der Sprung. Es ging nicht mal um die Fußstapfen, es ging einfach darum, du hast ein Jahr komplett dritte Liga gespielt, im ersten Jahr Männerbereich und dann gehst du in die zweite Liga und das war die ersten Spiele völlige Überforderung für mich.
Ja, klar. So. War das damals noch die zweigleisige zweite Liga?
Ja. Genau. Ja, und dann nach einem halben Jahr hat der Verein gesagt, hier, wir machen Doppelspielrecht, dass du halt auf deine Spielzeit kommst, dich weiterentwickelst. Und das hat auch ganz gut geklappt. Witzigerweise habe ich dann mit Volker Preisner und Jessen zusammengespielt.
Ach Quatsch. Also er hatte quasi den Profisport aufgegeben. Also Profisport war ja damals noch nicht ganz so krass.
Ja, das stimmt.
Und ach, das ist ja witzig.
Wir hatten, glaube ich, gar keinen Profi in der Mannschaft in dem Jahr. Wir haben alle gearbeitet und sind halt 5-mal die Woche in die Halle gegangen.
Und es war dann, ja tatsächlich, ich gucke nämlich gerade nach.
2004 war das.
Ja, und 2011, das war aber dann schon viel, viel später. Ach so, das war dann mit dem SCDFK, mit dem Aufstieg in die eingleisige zweite Liga, aus der dritten Liga.
Genau.
Okay, also schon noch ein Stückchen weiter.
Ja, ich war insgesamt 5 Jahre in Dessau und ich muss sagen, für mich war es gut, dass damals Pü gekommen ist, weil er halt sehr auf mich...
Peter Pü sei, für die wenigen Menschen, die ihn nicht kennen.
Ja, es gibt, glaube ich, keinen, den ich nicht kenne. Also er hat mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, die 2 Jahre, die wir zusammen gearbeitet haben.
Ja.
Und dementsprechend ist denn damals Delitzsch auf mich aufmerksam geworden mit Uwe Jung-Andreas, die auch zweite Liga gespielt haben.
Ja.
Und ich habe meinen Vertrag ein Jahr vorher aufgelöst.
Mhm.
Und bin dann nach Delitzsch. Und ab dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich nicht mehr 40 Stunden arbeiten war und dann zum Training, sondern ich war Profi, habe dann aber ein Studium angefangen und hatte aber trotzdem mehr Zeit für den Handball. Also aus 5 Einheiten wurden dann 9.
Und in der Zeit warst du 25, das war 2009.
Ja, na? Genau.
Ja, okay. Und in Delitzsch warst du dann aber nur ein Jahr.
Leider nur ein Jahr, weil der Verein in die Insolvenz gegangen ist. Also da hat irgendwas mit dem Geld nicht hingehauen.
Ja, für die Jüngeren unter euch, da hat irgendwas mit dem Geld nicht hingehauen.
Ja.
Und wie lief das dann? Sind dann, so, nee, andersrum. So, mit dem Geld stimmt was nicht. Und ist es dann schon so gewesen, dass die Spieler dann so nach und nach schon ausgeschwärmt sind in andere Vereine, weil sie gemerkt haben, na, das mit dem Geld funktioniert nicht mehr? suchen wir dich.
Nee, versuchen so was nicht. Also, weil du hast ja immer daran geglaubt, dass der Verein das irgendwie schafft. Und dass in einem Handballverein mal das Geld einen Monat später kommt, das war zu dem Zeitpunkt normal. So was hast du dir
gerade. Ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, also schließlich zu diesem Zeitpunkt. Genau. Das ist heute kein Thema mehr.
Gott sei Dank für die Spiele.
Ja.
So, und dann war es irgendwann so, dass es halt 3 Monate kein Geld kam. Und dann sind wir halt als Spieler und Trainer zum Arbeitsamt gegangen und haben Insolvenzausfallgeld beantragt.
Ach krass.
Ja.
Okay.
Haben das auch
hat das jemand in der Mannschaft oder hat das jemand organisiert? Weil ich glaube, also als Spieler, so wie ich Handballspieler kenne oder generell Profisportler, die kommen nicht von alleine auf solche Ideen, geschweige denn gehen selber aufs Amt und beantragen sowas. Oder war das damals noch anders?
Na, wir sind tatsächlich ein guter Haufen gewesen, also auch mit dem Trainerteam. Und wir haben uns als die Gehaltszahlung 2 Monate ausblieben, haben wir uns halt immer zusammengesetzt und geguckt, was machen wir jetzt, warten wir jetzt noch,
okay.
machen wir die ersten Schritte. Und du musst auch sagen, Uwe hat das Training dementsprechend auch angepasst. Also er konnte uns nicht mehr 9-mal schleifen,
ja.
sondern wir haben oft einfach nur Fußball gespielt, damit die Laune hoch ist.
Ja, okay.
Und wir haben in dieser Rückrunde haben wir bis auf ein Spiel alles gewonnen. Also wir haben Erfolg gehabt,
ja.
aber kein Geld.
Ach krass.
Ja.
Weil die Moral hoch war trotzdem.
Die Moral war super hoch. Wir haben halt echt davon profitiert, dass wir als Mannschaft geil waren.
Ja.
So.
Ja.
Also wir haben auch viel außerhalb des Feldes gemacht, auch wenn es nicht immer erlaubt war.
Ja. Vom Gesetz her oder vom Trainer her?
Vom Trainer, der unser Gesetz war.
Ah, okay, ich verstehe. Aber der hat das doch bestimmt gewusst.
Ich hoffe nicht immer.
Ja, habt ihr heute noch, wenn ich sehe, ein gutes Verhältnis, Uwe jemand lesen?
Ja, also zum Geburtstag regelmäßig.
Ach schön.
Dann hatte letztens Enrico Henoch sein Abschiedsspiel.
Mhm.
Da war Uwe auch da und war unser Trainer. Also ich finde es immer sehr schön, ihn zu sehen. Wie andere mit ihm ausgekommen sind, weiß ich nicht, weil er natürlich auch eine harte Art an sich hatte.
Ja.
So, und damit musste er dann halt...
Aber auch bis heute, aktuell, auch in Dessau, nicht unerfolgreich.
Definitiv, ja.
Also...
Er braucht halt Leute, die ihm folgen. Und wenn die da sind...
Und die auch verstehen, was er sagt.
Genau. Und dann ist es für den Trainer natürlich immer einfacher. Ne?
Ja, das stimmt. Und dann ging es für dich zum SCDFK. War das so ein fließender Übergang? Oder war das dann so, dass der SCDFK gesagt hat, weil Delitzsch und... Weil es ist ja so halbwegs ineinander übergegangen. Also die SCDFK hat ja relativ viel von Delitzsch übernommen. Auch Jugendarbeit und Chor, das Verschmolzen und... Also
es war so, dass wir ja ab der Rückrunde diese finanziellen Probleme hatten. Und dann hat damals mein Spielerberater gesagt, hier pass auf, du fällst nicht ins Bodenlose. Es gibt Vereine, die Interesse haben.
Ja.
Und dementsprechend war Leipzig für mich da gar nicht auf dem Schirm, weil die ja noch 4. Liga gespielt haben. Und ich wollte eigentlich, also ich hatte 2 Punkte. Ich würde gerne in Leipzig bleiben, aber ich würde auch gerne höherklassig
handeln. Hast du schon in Leipzig gewohnt? Du bist da nach Delitzsch zum Training gefahren oder hast du in Delitzsch gewohnt?
Nee, in Leipzig. Ich habe in Leipzig gewohnt, weil ich ja auch studiert habe da.
Ah ja, stimmt.
Ja. Ja, und dann war halt der Sommer ran und dann haben zum Beispiel damals TV Bittenfeld, was jetzt Stuttgart ist, hat angerufen und hat gesagt, hier, wir würden dich gerne haben wollen. Das sind die Konditionen, kannst gerne mal vorbeikommen, schau dir alles an. Und dann war für mich so, oh Gott, Stuttgart ist halt schon ein Stück weg. So
ja,
von dem, was
andere Sprache.
Ja, andere Sprache, ja. Aber Sprachen kann man lernen, wenn man
das will. Stimmt.
Aber es war mir einfach zu weit weg von meinem Zuhause.
Ja.
Also von meinen Eltern, auch wenn ich nicht so oft da bin. Aber die gewisse
Ja, spielt schon eine Rolle.
Man kann mal kurz hinfahren, wenn mal irgendwas ist.
Ja.
Ist schon schön.
Ja.
Und Leipzig hat halt natürlich auch eine riesen Strahlkraft als Stadt, wo man nicht unbedingt weggehen will.
Und das hast du damals schon, ich meine 2010, 2011 war dann der FK die Entscheidung für dich. Das hast du damals auch schon so wahrgenommen? Weil Leipzig ist ja jetzt, wenn man jetzt zurückblickt, so die letzten 10, 15 Jahre nicht nur was die Einwohner angeht wahnsinnig gewachsen, sondern so auch als für mich als Außenstehender, so als Stadt auch unheimlich gewachsen. So Infrastruktur, Shopping, Kultur, das ist schon eine Metropole eigentlich geworden, kann man schon so sagen.
Ja, guck mal, ich bin von Frankfurt nach Cottbus, das war schon so, oh ja, Cottbus ist ein Stück größer, oh wow. Dann bist du von Cottbus nach Dessau, das war wieder ein Stück größer und mehr los, auch am Wochenende, man kann halt sagen.
In Dessau ist am Wochenende was los?
Früher.
Ah ja, ach so, ja, stimmt. Ja,
ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich war schon eine Weile nicht da.
Ja, man könnte vielleicht ins Igel mitziehen.
Mhm.
So ein Indoor-Spielplatz.
Ja, da durfte ich nicht rein. Nee. Und dann bist du halt nach Leipzig. Ne? Und Leipzig hat sich natürlich von den Angeboten, was du als Student hast, erschlagen.
Ja, ja, das glaube ich wirklich, ja.
Also du kannst jeden Tag was Cooles machen.
Ja.
So, und dann irgendwie nach
Berlin. Und hast du jeden Tag was Cooles gemacht.
Naja.
Gab es so eine Phase eigentlich? Bei mir gab es die nämlich. So dieses rastlose, immer was erleben, wirklich jeden Tag was machen. So ging es mir in Dresden die Anfangszeit. Ich meine, ich kam aus Halle, da war auch viel los. Mittwochs Turm, Samstag Palette. Aber, also, aber Dresden hat mich am Anfang, was das angeht, völlig auch überfordert. Und weil du jeden Tag was machen konntest. Und ich hatte Phasen tatsächlich, wo ich jeden Tag auch in irgendeinem Club war.
Nee, das nicht. Aber ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich beispielsweise mit Philipp Seidler zusammengespielt habe, der schon ein Jahr da war und vieles kannte. Und dementsprechend, wir haben es immer...
auch sehr feiererfahren.
Feiererfahren und ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt.
Ja, ja, so. Denke ich auch.
Aber auch immer mit Auge. Ne? Also, wenn wir früh trainiert haben, wie beispielsweise Dienstag, ich glaube um 7 oder um 8, wir mussten ja noch hinfahren, dann war Montagabend nichts.
Ja.
Also manchmal.
Das war aber schon sehr vernünftig.
Ja.
Ja. So, und dann hast du in Leipzig gespielt.
Genau.
Und bist mit Leipzig auch in die zweite Liga aufgestiegen.
Genau. Also es war ja so, dass in dem Sommer, als auch Bittenfeld angefragt hatte, hatte mich Kretschmer angerufen.
Ja.
Und wenn dich ein Stefan Kretschmer anruft, dann ist es schon so, oh wow.
Hallo Herr Kretschmer.
Ich mach's. Sag mir, was du willst.
Ja, ja.
Ich bin dabei.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich mich mit Carsten Günther getroffen und dann haben wir das halt festgemacht. So, und
das war die Zeit, wo Stefan Kretschmer sich beim SCDFK engagiert hat.
Genau. Der ist auch ein Jahr vorher ist er eingestiegen.
Für den SCDFK in Leipzig Türen geöffnet hat.
Ja, ungemein.
Ja.
Also, das war, ich weiß gar nicht, wie viele Wins ich hier sagen müsste. Das war echt ein gutes Ding von ihm. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, und dann haben wir halt die dritte Liga gespielt und wir waren halt qualitativ einfach. Echt gut.
Ja.
Und dann hatten wir in der Saison den Trainerwechsel oder die Ergänzung,
sage ich. Mit einigen Spielern noch, die aus Delitzsch mit
nach Leipzig gekommen sind. 6 Leute.
Ja, doch, naja. Naja, wenn du vorher in Delitzsch in der zweiten Liga dominierst, beziehungsweise stark spielst und dann den Stamm noch mitnehmen kannst, klar, dass du in der dritten Liga dann gut dastehst.
Genau, es waren 6 Feldspieler und das waren auch genau die, die halt immer gespielt haben.
Ach, krass.
So.
Ja.
Ja, und dann. Wir haben in der Saison, glaube ich, 3 Spiele verloren und dann hatten wir ja diese Relegationsspiele, weil die beiden zweiten Ligen zusammengeführt wurden.
Ja.
Und dann haben wir in Tarp gespielt, haben da gewonnen und dann das zweite Spiel war zu Hause gegen Dessau, witzigerweise.
Ja.
Also ist irgendwie so ein grüner Faden in meinem Leben. Und dann haben wir
ein Hause, grüner?
Ist es nicht so?
Sagt man nicht roter Faden?
Na, rot ist so... abschreckend. Ich wollte jetzt hoffnungsvoll sein. Aber ja, du hast recht.
Ja, okay.
Das ist dein Podcast. Sagen wir roter Faden.
Der rote Faden.
Gut.
Mhm.
Ja, und dann haben wir gewonnen und dann haben wir das dementsprechend auch, ich glaube, 10 Tage lang richtig gut gefeiert.
Wo?
Überall. Wir waren.
Ja, seid ihr irgendwo hingefahren, weggeflogen?
5 Tage Mallorca.
Ja.
Beispielsweise.
Ja.
Ja. Da kann ich jetzt aber nicht viel erzählen.
Das Wetter war sicherlich gut.
Das kann sein. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie der Strand ist auf Mallorca. Ich war noch nie am Strand.
Gibt es einen Strand?
Ich hörte davon.
Ach so, okay. Okay, und dann hast du mit der SCDFK auch zweite Liga gespielt?
Ja.
2 Jahre?
Genau. Der erste Jahr war sehr, sehr erfolgreich. Da wurden wir, glaube ich, 5.
Zum
Aufsteigen.
Ja.
Im zweiten Jahr zweite Liga lief es dann nicht so. Meiner Meinung nach auch, weil der Verein Leute geholt hat, die qualitativ gut waren, aber nicht diesen, wir folgen dem Trainer zu 100%, wenn auch mal Sachen sind, die uns nicht passen.
Ja. Kennt man auch aus anderen Vereinen, die hochkarätige Spieler verpflichten, die dann aber nicht den Verein mitkaufen, sozusagen. Also es ist ja immer ein beiderseitiger Vertrag. Der Spieler bekommt natürlich Geld dafür und der Verein die Leistung. Aber der Verein braucht eben auch vom Spieler dann wirklich das, wir im Business sagen, das 100%ige Commitment.
Ich mag es, wenn du Französisch redest.
Ja. Ja. Und das ist dann immer schwierig, wenn dann wirklich die Spieler kommen und nur. Das ist dann, wenn man so sprichwörtlich sagt, so, das sind die Söldner. So, die Spieler, die wirklich nur kommen, des Geldes wegen, ihre Sachen abarbeiten, nach dem Training verschwinden und dann beim nächsten. Also, wie immer, also daran gibt es manchmal auch nichts Schlechtes, weil es gibt auch Spieler, die sehr, sehr professionell damit umgehen. Also, die auch nicht gegen den Trainer oder das, sondern die da voll mitgehen, die pünktlich zum Training da sind, danach aber eben auch sofort verschwinden, aber in diesen 90 Minuten Training und am Wochenende im Spiel auch trotzdem alles geben. Also das sind so diese Vollprofis, die das so abarbeiten. Aber es gibt eben auch die, die des Geldes wegen kommen, die auch viel erwarten. Ja, also ihr habt mich, so nach dem Motto, ihr habt mich geholt, hier bin ich, so serviert's mir, und das geht dann meistens nicht gut.
Ich glaube, das war gar nicht so die Gründe, also es sind alles gute Jungs.
Ah, jetzt habe ich hier gerade
so einen Bogen. Ja, ja,
jetzt baue ich hier so einen Bogen auf.
Ja, ich habe mich
versucht, das zu erklären. Und dann, nee, so war das nicht.
Ja, hätte ich die vorher bremsen sollen?
Nö.
Gut. Also es sind und waren gute Jungs, haben sich auch sehr gut integriert. Ja. Aber einfach der Gedanke, wie wir den Handball damals gespielt haben, mit viel Leidenschaft und Einsatz, haben sie einfach nicht geteilt. So.
Ja, aber dann ist das das, was ich
gesagt habe. Die waren spielerisch, waren halt spielerische Handballer.
Ja.
So, und viel mit Taktik und Hinterfragen.
Ja.
Und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht der SCDFK.
Ja. Nicht zeitgemäß. Mehr Herz.
Ja.
Ja, 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 alles gut. So, und wie kam dann der Wechsel zur MSG Groß-Biberau Motor? Nee, ich wollte es richtig aussprechen.
Ja.
Weil das ist ja. Du erzähltest ja gerade Frankfurt, Cottbus, Dessau, Leipzig. So, das war ja immer so die Steigerung. Groß-Biberau.
Ich habe nicht da gewohnt, muss man sagen.
Wo hast du gewohnt?
In Lorsch.
Ne, das ist Weltstadt Lorsch.
Weltkultur, also Städte. Kloster Lorsch.
Schön.
Mhm.
Warst du dort?
Habe ich mal gesehen.
Weil das Weltkulturerbe in Naumburg hast du noch nicht besucht.
Wann denn? Gut, gucke ich mir nachher nochmal an, vor der Abfahrt.
Das findest du ein bisschen früher los.
Ja, gut. Es war so, dass wir in dem Jahr, bevor ich gegangen bin, echt nicht gut waren. Aus Gründen, also es hat halt viel nicht gepasst bei uns. Dann haben sich Leute noch verletzt. Erik Jakob zum Beispiel, unser Halblinker, der halt geil war zu dem Zeitpunkt, hat sich verletzt.
Ja.
Und dementsprechend hat natürlich auch die obere Etage ein bisschen Angst bekommen, dass wir absteigen. Dann haben sie was geändert. Die haben dann Matthias Gerlich geholt, zum Beispiel von den Neckarlöwen.
Ja.
Und im Winter war es so, da haben wir, glaube ich, 7 Spiele in Folge verloren.
Ja.
Und sie wollten ein Exempel statuieren und haben dann 3 Leute suspendiert. So, und
mit welchem Trainer damals?
Uwe.
Immer noch Uwe.
Immer noch Uwe,
ja.
Was ich auch tatsächlich gut fand, so im Nachhinein, dass der Trainer nicht das schwächste Glied war in dem Moment.
Ja.
Und da wurden 3 Leute ausgewählt, die halt, sag ich mal, nicht so stark in der Mannschaft sind, weil sie keinen Vertrag mehr nächstes Jahr haben.
Ja.
Aber trotzdem man von denen Leistung erwarten kann.
Ja.
Und also ich muss zugeben, das erste halbe Jahr war nicht dolle von mir. So, also es war nicht unbegründet. Man muss sich nicht gleich suspendieren.
Mhm.
Weil ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.
Was waren deine Gründe, warum du nicht so stark warst? Jetzt aus, ich meine, das ist ein paar Jahre her.
Ich glaube, das war auch viel mental, weil ich zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung hatte und du natürlich auch deine Partnerin sehen willst.
Ja.
Und wenn das nicht immer so klappt, dann fängt dein Kopf an zu arbeiten.
Ja.
So, und das war, glaube ich, so mit der größte Grund.
Ja, okay. Ja.
Mhm. Und nach der Suspendierung.
Hat es dich getroffen?
Ja, ich war enttäuscht, muss ich sagen.
Nee, warst du einer der 3 Suspendierten?
Ja. Die Aussage war damals, wir können keine Spieler nehmen, die noch Vertrag haben. Wir können keine Verletzten nehmen und keine Jungspieler. Und dann blieben 3 Leute übrig. So. Und dann mussten wir uns wieder rankämpfen, indem wir beispielsweise bei der 2. Gespielt haben. Damals
Deutsch. Ja, ja.
Dann mussten wir irgendwelche Leistungstests machen, die wir halt mit bestimmten Werten erfüllen mussten. Und dann im Januar ist ja immer die Vorbereitung, weil WM oder EM Pause.
Ja.
Dann haben wir da wieder mitgemacht, haben Testspiele gehabt und dann waren wir halt wieder drin. Also es waren, glaube ich, so 3 Wochen, die wir nicht im Team waren.
Aber ist das in dem Moment nicht ein unfassbar unfaires Gefühl, weil die Begründung ist, wir können keinen Spieler nehmen, der entweder verletzt ist, klar, dann verpufft das, wenn er suspendiert ist, weil er eh verletzt ist, aber auch keinen Spieler zu nehmen, der länger noch einen Vertrag hat, weil was macht das für einen Unterschied?
Ich glaub, der
also klar, versaust du dir, wenn es schief geht, versaust du dir einen Spieler, der noch länger Vertrag hat, so von der Warte nachvollziehbar, aber wenn du jetzt ein Spieler bist, der auch nicht viel schlechter ist als jemand, der noch 2 Jahre Vertrag hat, was hat das dann, was ist das für ein Signal in dem Moment? Jetzt so rückblickend. Das ist so mein erster Impuls gerade.
Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch viel aus dem Bauch entschieden wurde.
Ja, so ist das manchmal. Ja.
Weiß ich nicht. Aber es war seit, glaube ich, 10 Jahren, die ich dann im Männerbereich gespielt habe, das erste Mal, dass ich Weihnachten feiern konnte, ohne dass ich am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwo hingefahren bin zum Auswärtsspiel.
Also ja, und das hat auch, ja,
das war auch schön. Für sich. Ne? Und ja, dann ist ja klar geworden, dass in dem Moment Handball auch nicht mehr alles ist, ne? So, also es gibt andere Sachen, die dann auch wichtig sind.
Ja.
Also nicht wichtiger, aber auch wichtig.
Ja.
In dem Jahr bin ich dann auch zum Beispiel nach New York zu diesem Handballturnier.
Ja, ich kann mich erinnern.
Ja, und da hat Carsten Günther damals gesagt, oder hat mir geschrieben, nach einer Auswärtsfahrt hier, zeig dem Verein, dass du willst und fahr nicht nach New York. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich fahre auf jeden Fall hin, weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Ja.
So, und ich glaube, oder ich weiß, dass, also Till Riem war zum Beispiel auch dabei,
ja,
der suspendiert war, und wir beide haben uns in der Vorbereitung halt richtig reingehangen.
Mhm.
So, und wir waren dann auch wieder zurecht im Team und haben beide eine gute Rückrunde gespielt. Und Leute vom Verein kamen dann zu mir, als mein Wechsel feststand, und haben gesagt, oh, wieso hast du es jetzt gemacht? Wir hätten dich jetzt noch verlängern wollen.
Ja, so wie es manchmal ist.
Ja, aber ich war halt im Kopf frei das halbe Jahr. Ja. Weil ich auch wusste, dass ich dann mit meiner damaligen Partnerin zusammen sein kann.
Ja.
Und
das, also war das der Grund, nach Lorsch zu ziehen und für die MSG Groß-Biberau-Motor.
Yes! Jetzt hat er es. Genau, das war der Grund.
Das kann ich ja nachher, wenn ich das einmal ordentlich ausgesprochen habe, kann ich das einfach rauskopieren und dann so reinschneiden, als hätte ich das vorhin auch schon richtig gesagt.
Sehr gut.
Copy and paste. Oder vielleicht frage ich auch ChatGPT.
Oh. 4. Version.
Ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht
vorgestellt. Und weil du vorhin gesagt hast...
Ich kann nicht so mit Computern.
Weil du vorhin gesagt hast, Stuttgart, andere Sprache. Ich bin dann zum ersten Training nach Groß-Biberau.
Ja.
Und das ist ja Odenwald.
Ja.
Und die jungen Menschen, die da leben, die verstehst du ganz normal. Die,
ja,
die reden wie wir aus dem Osten.
Ja, ja.
Und dann Schorsch Geidul, der da der Macher ist.
Ja.
Der hat mit mir da 5 Minuten geredet und dann fragt mich ein Mitspieler, hast du ein Wort verstanden? Und ich habe mir den Kopf geschüttelt, weil ich habe wirklich nichts verstanden.
Ja, ja.
Da brauchte ich dann so
das ist wie,
ein,
wenn ich
ein
mal,
Jahr, um das zu verstehen.
Das ist wie, wenn ich mit einem Kollegen Schweizerdeutsch.
Oh, okay.
Ist ja ähnlich.
Ja, ja.
Also man versteht einiges und kann sich so einiges, so wenn man ein bisschen Sprachkenntnis hat, so ein bisschen auch erarbeiten. Aber wenn die so wirklich drauf losreden und Vollgas geben, da sitzt du auch noch da mit runtergeklapptem Kinn.
Das ist dieser Wackeldackel im Auto dann.
Genau, ja. Aber du kannst ja immerhin höflich bitten, dass sie Hochdeutsch sprechen. Weil das können sie ja auch. Weil es gibt ja, Schweizerdeutsch ist ja eine gesprochene Sprache. Also es ist eine Sprache, aber die gibt es nicht geschrieben. Das heißt, die Zeitungen und die Bücher sind trotzdem alle in Hochdeutsch. Habe ich auch erst letztens gelernt, obwohl ich schon so lange mit Schweizern zu tun habe.
Das ist eine Bildungsreise hier, unser Leben.
Ja, auch dieser Podcast hier. Wir haben hier ja auch tatsächlich einen Bildungsauftrag. Ja, guckst du. So, und dann warst du 2 Jahre
ja,
und dann hat sich nach Leipzig zurückgezogen.
Genau, also ich wollte immer nach Leipzig zurück,
ja,
muss ich gestehen. Und wir haben damals probiert, sie spielt auch Handball,
ja,
dass wir beim HCL was für sie besorgen können.
Ja.
Und das hat dann nicht geklappt. Und dann
war das damals auch während der schwierigen Phase des HCL? War das damals schon die schwierige Phase?
Nee, das war noch davor.
Ja.
Das hat sich dann langsam angedeutet.
Ja, aber wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet, deswegen
nicht
frage ich manchmal solche dämlichen Fragen rein.
Ich verzeihe. Ja, das hat ja nicht geklappt und dann hat es bei uns auch nicht geklappt. Und dann bin ich halt alleine zurück und ich war ganz froh, wieder im Osten zu sein. Also ich hätte auch nach Dresden gehen können, da war Pü zu der Zeit Trainer.
Ja, Peter Püser, für die wenigen Menschen, die ihn nicht kennen.
Jeder kennt ihn. Habe ich mich gegen Dresden entschieden.
Ja.
Und für Leipzig, weil ich einfach...
Also wirklich die Entscheidung dann für die Stadt?
Ja.
Genau. Weil das...
Ja, weil auch viele Freunde von mir in Leipzig wohnen.
Ja, ja.
So, und es war halt charmant, wenn du irgendwas kennst, was dir gefällt, wieder dahin zu gehen.
Ja. Und dort hast du dann auch 3 Jahre gespielt? 3, ne?
Genau, bei LVB.
Ja.
Und dann wurde ja LVB und die DFK wurde zusammengenommen und ja. Wir als LVB waren dann DFK 2.
Ja, also wie jetzt, weil wir schon drüber gesprochen haben, so Perspektivteam, genau. Das ist schon genau. die Kaderschmiede, würden andere Vereine sagen.
Ja, plus, dass wir viele fertige Spieler waren und haben dann...
Ja, das ist ja, aber wenn man heute zum SC DFK 2 guckt, nicht. Das war ja dann so ein Shift sozusagen.
Das fing dann an, dass halt die Jungs, die in der A-Jugend Deutscher Meister wohnen, sind dann alle zu uns gekommen.
Ja.
Und dementsprechend war das auch immer eine gute Mannschaft.
Und in diesem, in der einen Saison, 18-19, hast du nochmal Bundesliga gespielt für 1-2. Wie viele Spiele waren es denn?
6 Spiele.
Doch 6, ja?
Ja.
Wahnsinn. Wie kam es dazu, dass man aus der dritten Liga nochmal in die erste Liga kommt? Hat es damit zu tun, hat es damit eher zu tun, also es ist immer so, wenn mir Gedanken so quer in den Kopf kommen und ich dann die Frage unbedingt fragen will, aber eigentlich nur, um zu beweisen, wie schlau ich eigentlich bin, was sich dann herausstellt als, hat es eher damit zu tun, dass ihr, als ihr SCDFK 2 wart, etwas einfacher war, weil du nicht von einem anderen Verein losgelöst werden musstest für nur 6 Spiele, sondern quasi wie, du kommst aus der zweiten Mannschaft und spielst ein paar Spiele in der ersten Mannschaft, was auch so geht?
Genau.
Weil es einfach unkompliziert war.
Ja, es ist einfach, weil es ein Verein ist.
Ja.
So. In der Vorbereitung haben sich in der ersten Mannschaft welche verletzt.
Ja.
Also Rojewski,
ja.
Gregor Remke. Auf Außen, glaube ich, Lukas Kritschikala. Also 3 Linkshänder sind weggefallen und von uns ist dann Jonas Hellmann als Rechtsaußen schon, ich glaube, 3 Wochen vor mir hoch.
Ja.
Und die haben die ganze Zeit einen Linkshänder gesucht und haben, denke ich mal, keinen gefunden. Und dann hat Helle gesagt zu Carsten, naja, frag mal Baumi, der hätte Bock. Weil mit ihm habe ich geredet, habe ich gesagt, naja, das schaffe ich auch noch da ein bisschen zu trainieren. Und gesagt, getan, Carsten rief mich an und hat gesagt, hier, kannst du dir vorstellen? Ich so, jo.
War das nicht die Zeit, wo Michael Biegler?
Genau.
Ja, ne? Ja. Meine Erinnerungen sind manchmal
so schlecht. Biegler hat uns ja für 4 Spiele damals, als wir fast abgestiegen sind mit der DFK aus der zweiten Liga, mit Kretscher als Co-Trainer trainiert. Und Philipp Seite sagt zu mir, wenn Biegel deinen Namen kennt, dann hat es schon 4 gewonnen. Und in der Antrittsrede von ihm hat er 3 Namen gekannt. Das war Phil aus Magdeburg, Thomas Ulrich, der Fan von dem ist.
Ja.
Ach, cool. Und meinen Namen kannte er.
Ja.
Und dann hatten wir, ich sag mal, schwierige 4 Wochen zusammen.
Mhm.
Und dann kam ich halt wieder zu ihm und war erst so ein bisschen, aber wir haben uns erstmal herzlich in den Arm genommen.
Ach, tatsächlich?
Weil er nicht wusste, dass ich in Leipzig noch bin.
Ja.
Und er wusste auch nicht, dass ich da komme.
Ja.
Sondern das wurde halt einfach entschieden. Und dann haben wir uns herzlich gedrückt und haben das ganze Ding echt gut zusammen runtergefahren. Bis er dann aus gesundheitlichen Gründen und weil der Verein dann ins Meer gegangen ist oder gehen musste.
Aber das ist auch krass, wenn man sozusagen mit einem, wenn du sagst, dass er euch vor dem Abstieg aus der zweiten Liga bewahrt hat, mit Kretsche zusammen damals. Also jetzt ich versuche mal Analogien zu ziehen, damit normale Menschen, die das hören, auch so Parallelen ziehen können. Man erlebt mit einem anderen Menschen eine schwierige Situation, bekommt das gelöst und dann sieht man sich ein paar Jahre später wieder und hat dadurch, dass man schon gemeinsam eine Herausforderung erfolgreich gemeistert hat, hat man doch so einen speziellen Draht zueinander und kann sich perfekt aufeinander einstellen. Weißt du, was ich meine?
Das ist richtig, wobei du sagen musst...
Oh, du musst mir immer widersprechen.
Ich widerspreche nicht, ich will es nur ergänzen. Als er das erste Mal da war, war ich Stammspieler und Leistungsträger und von mir wurde viel erwartet.
Ja.
Und jetzt kam ich dahin als ein Aushilfskellner, der halt den Trainingsbetrieb aufrechterhalten soll. Da war noch gar nicht das Thema, dass ich irgendwelche Spiele machen soll.
Willst du eigentlich mal einen Schluck trinken? Mal jetzt so die ganze
Zeit.
Du redest ja die ganze Zeit.
Gut geschlafen mit dir.
Bisher. Danke.
Deswegen war ja auch, also von mir hat keiner was erwartet, außer dass ich da bin und die Leute nicht schlechter mache, die da sind, so weißt du. Und dann wurde es halt immer weiter in der Saison oder in der Vorbereitung und dann war, nächste Woche ist Spiel und dann habe ich halt gefragt, wie ist denn das jetzt? Weil in meiner Mannschaft, in meiner zweiten Mannschaft, was ja meine Jungs sind, geht ja das Spiel auch los und ich habe mich halt gesorgt, dass wir als Aufsteiger in die dritte Liga halt die Klasse irgendwie nicht halten können und habe dann auch mit Biegel geredet und er hat gesagt, du bist jetzt erstmal bei uns, bis die Leute wieder gesund sind.
Ja.
So. Und so war das auch. Dann sind es am Ende 6 Spiele geworden. Und war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, es wäre nicht mehr mein Geschäft, diese erste Liga. Also alles sehr, sehr kontrolliert.
Ja.
Jetzt trainingstechnisch und außerhalb. Ja. Also die Jungs müssen angeben, wie sie geschlafen haben und so.
Ja, ja.
Oh, weiß ich nicht, es war noch nie so
mein. Es wird immer mehr, also das hat man, also das sieht man auch in der zweiten Liga schon, es wird immer stärker analysiert und die Trainingspläne drauf zugeschnitten, Ruhepausen, auch Ernährung, Physiotherapie, optimale Spielvorbereitung, weil man natürlich versucht, das Optimum aus jedem Spieler herauszuholen. Und ja. Was ich aber gut finde mittlerweile, dass man auch auf die Spieler individueller eingeht.
Ja, genau.
Also, dass du jetzt nicht von dem Linksaußen, wie zum Beispiel in Dresden, das ist für mich so die daran, wie Linksaußen in Dresden, in Julius Dierberg, bei dem es auf Schnelligkeit und Sprungkraft und so, ne, das Explosive ankommt, dass du den nicht das gleiche Bankdrücken lässt, wie Nils Kretschmann zum Beispiel, der im Abwehrzentrum steht und vorne so eher.
Also, ich finde es ja nicht mal, dass es unbedingt trainingsmethodisch die Unterscheidung gibt, sondern dass du halt als Mensch auch anders bist. Also
ja.
Der eine braucht ein bisschen mehr Empathie, der andere, der will einfach, dass er machen kann, wie er will. So.
Ja.
Und das finde ich, du hast schlecht geschlafen, heute können wir nicht. Also
ja, Sinn
für mich sehe ich darin nicht.
Weil dann damit, das sehe ich auch so, der Mensch immer weiter entmenschlicht wird dadurch. Warum? Also weil du dann am Ende, kennst du Moneyball?
Ja.
Im Film?
Ja.
Das ist ja auch so extreme, ich meine, das ist ja noch viel krasser mit den Statistiken, so diese extreme Statistik ist interessant, aber wo ist da dann der Mensch am Ende, der Spieler? So. Und dann musst du zurückdenken an so eine Zeit in Delitzsch, keine Kohle da und du bist aber so eine unfassbar krasse Truppe, die so zusammengeschweißt ist, viel miteinander erlebt und trotzdem dann die Liga dominiert.
Genau so ist es.
Ja. Und das gibt's heute so nicht mehr.
Also auch Trainingsspaß fand ich, war nicht so für mich persönlich da. Also die Jungs, die.
Es fühlt sich dann wie Arbeit an oder was? So.
Es fühlt sich tatsächlich wie ein Muss an,
phasenweise. So, ah, das ist nicht cool.
Das war nie meine Art, irgendwie bei einem Verein zu spielen. Also sollte schon mal großer Spaß dabei sein.
Ja. Wie kam dann der Schritt von SCDFK 2 nochmal nach Delitzsch? Also man muss ja dazu sagen, dass der heutige Delitzscher Verein ja eigentlich gar nichts mehr mit damals mit dem Delitzscher Verein zu tun hat. Also nicht nur strukturell, sondern auch so, oder rede ich da jetzt Quatsch?
Das sind noch ein paar Leute, die damals auch in Führungspositionen waren.
Ja, aber jetzt wieder, das ist schon anders, auch die Herangehensweise.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also mit Geldverschwendenden, so wie damals, hat es gar nichts zu tun. Wenn Verträge gemacht werden, werden die auch immer pünktlich bezahlt.
Ja.
Du hast halt viele Junge, die halt da studieren und so und das nimmt sich der Verein halt. Also ich finde, sie machen es gut. Sie haben mit Janjo Andreas auch einen sehr guten Trainer, der das auch sehr gut macht. Er hat halt immer den Vor- oder den Nachteil, dass Leute, die dann wirklich studieren und fertig sind, dann wieder weg sind.
Ja, so. Und ist es so, dass auch nach Delitzsch der SCDFK auch Strahlkraft hat? Durch das Nachwuchsleistungszentrum und dort auch talentierte junge Spieler vielleicht erstmal in der vierten Liga, also die vielleicht nicht den großen Sprung in die erste oder zweite Liga schaffen, dann erstmal nach Delitzsch gehen? Oder eher nicht?
Also als ich noch da war letztes Jahr, hatten wir, ich glaube, 4 oder 5, die meiner Jugend
ja,
in der DFK gespielt haben.
Ja. Na gut.
Also es ist halt charmant, ne?
Ja, es ist so, wenn du in der Region so einen Leuchtturm hast, der gut ausbildet, dass dann immer was auch für die kleineren Vereine
definitiv
in Anführungsstrichen was abfällt. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber.
Ja, es ist einfach so, ne? Weil von einer Jugendmannschaft, die dann im Männerbereich geht, dass es jemand in die erste Liga schafft, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ne?
Ja.
Sei mal ehrlich.
Ja.
Dieses Jahr sind es, glaube ich, 2, die in der dritten Liga oder 3, die in der dritten Liga spielen, die da ab und zu mal mit rumlaufen.
Mhm.
Finde ich schon viel.
Mhm.
Ob die das Niveau halten können oder in 1-2 Jahren sagen, okay, ich will Handball spielen und dafür muss ich halt irgendwo hingehen.
Ja.
Ob es Zweitspielrecht Dessau, Aue oder Dresden ist oder ganz woanders hin, das wird sich zeigen.
Nichtsdestotrotz so, das, was ich sagte mit dem Leuchtturm, ist ja für den gesamten Sport, also nicht nur für die Region, sondern für den gesamten Sport ja auch gut. Also, dass du junge Leute auch leistungsorientiert ausbildest. Und klar ist, also der Anspruch oder der Wunsch ist natürlich, dass aus einem Jahrgang so viel wie möglich Talent auch rauskommt. Aber es ist nun mal unwahrscheinlich. Also hast du vielleicht nur alle 3, 4, 5 Jahre einen richtig vielleicht Bundesliga-tauglichen Spieler, den du da entwickelst. Aber auf dem Weg dorthin bildest du über die Jahre 70, 80 Spieler aus, die dann wiederum auch anderen Vereinen zugutekommen.
Definitiv, ja. Das hat ja der SC Magdeburg auch jahrelang.
Ja, natürlich.
Gemacht,
ne? Ja.
Also alles, was in Sachsen-Anhalt irgendwie rumspringt, war gefühlt in der Jugend in Magdeburg.
Ja. Na, was du jetzt auch wieder, um den Kreis wieder zu schließen, beim HC Burgenland ja auch hast. Du hast ja viele, auch junge Spieler, die in Leipzig ausgebildet wurden.
Ja, genau.
Die. Krass, wie ich so Kreise schließe, merke ich gerade, ja.
Vielleicht hatten wir doch Smalltalk, ich weiß es nicht. Vorher.
Meinst du?
Du hast mich ja dankenswerterweise vom Training gestern abgeholt. Und Autofahren mit Schweigen, das ist nicht unser Ding.
Nee, cool. Krass. Das beschreibt jetzt deine handballerische Laufbahn.
Ach ja,
ich habe zugehört. Das ist krass. Das ist cool. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ein paar Dinge wusste ich schon. Ein paar Dinge waren mir tatsächlich neu. Jetzt aber, weil es ja Podcast ist, ja nice Menschen. Da geht es ja nicht um Handball. Also das war jetzt sozusagen, was wir jetzt aufgenommen haben, nur ein Intro. Ein leichter Vorgeschmack,
ja,
auf den Menschen Steve Baumgartel. Mhm. Was machst du, wenn du kein Handball spielst?
Oh, das ist so eine Poesiealbumfrage, oder?
Oh, soll ich? Meine Kinder haben zurzeit unheimlich viele Freundealben da. Soll ich dir mal 1, 2 holen? Da kommen wir noch ein paar, vielleicht so ein paar Podcast-Fragen. Lieblingsfarbe?
Oh, schwierig.
Hey, du hast vorhin das mit dem grünen Faden gebracht. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie grün und die Hoffnung und so.
Also natürlich muss ich schwarz-gelb sagen. So in Kombination wegen Dortmund.
Wegen Leipzig.
Nee, wegen Dortmund.
Also wegen der Farben. Wieso Dortmund? Was ist mit dir verkehrt?
Hallo?
Wie Dortmund? Was ist mit Dortmund?
Na, Fußball.
Ja?
Ja.
Dortmund?
Ja,
schon. Wie kommt man auf Dortmund?
Der Freund...
Wegen Frankfurt oder was?
Nee, der ein Freund von unserer Familie ist... glühender Dortmund-Fan und der hat mich dafür begeistert damals.
Ah, das sind so Kindheitssachen, die einen so prägen. Bei mir ist es tatsächlich der Karlsruher SC.
Mm.
Weil Anfang der 90er, Winfried Schäfer, Ike Hessler, Sean Dandy, unheimlich Sergej Kiriakov, Oliver Kahn damals noch, Klaus Reitmeier später. Das sind Sachen, die habe ich seit bestimmt 20 Jahre nicht in den Mund genommen, aber die kommt immer wieder dann direkt. UEFA-Pokal damals.
Ich sag doch Euro-ID.
Ja, unheimlich erfolgreich.
Mhm.
Und Scholl. Auch ein bisschen, ja, Mehmet Scholl. Und natürlich auch ein bisschen tragisch, weil Sean Dandy so gefeiert, Südafrikaner, geborener, und hat alles dafür gegeben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und hat auch ein paar Länderspiele gespielt tatsächlich, glaube ich, aber das war dann nicht mehr so.
Ja, da ist Dortmund. Viel Kopfsache, ne? Bei so einem großen...
Ja, das ist bei allen Menschen Kopfsache. So, wir waren stehen geblieben bei der Lieblingsfarbe.
Ja.
Da war schwarz-gelb, ist keine Farbe.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ich habe keine Lieblingsfarbe.
Ist auch nicht schlimm, ist auch eine Antwort.
Ja.
Kann man so sagen. Lieblingsautomarke?
Ich gehe mal auf die Farbe zurück. Ich habe immer sehr, sehr gern in schwarz oder in weiß gespielt. Also immer noch.
Ja.
Weil es einfach... schwarz sieht sehr elegant aus und weiß, es erinnert mich natürlich an das weiße Ballett Real Madrid.
Ja.
Gefällt mir.
Aber dann wärst du ja tatsächlich gut beraten gewesen, doch nach Dresden zu gehen.
Ja, das stimmt.
Eigentlich so wegen der Trikots. Obwohl in Dessau hast du ja auch weiß, Hauptfarbe weiß und blau.
Genau.
Also hat es ja gepasst.
Ja.
Und Groß Biberau hatte schwarz-gelb.
Schwarz-gelb.
Ja, da passt es so wieder.
Ja.
Und da war auch bei dem einen Trikot die Hauptfarbe schwarz mit gelb.
Genau.
Und bei dem anderen genau
umgekehrt.
Ja, dann hat das eigentlich gepasst.
Und in dem Jahr, als wir in der mitteldeutschen Oberliga gespielt haben mit DFK 2,
waren die auch weiß.
Weiß und schwarz.
Schwarz, an das Schwarz kann ich mich gar nicht erinnern. Aber weiß auf jeden Fall. Ne? Das ist ja das Grün-Weiß.
Ja, Grün hatten wir gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil es diese Übergangsphase war.
Ah, mit LVB.
Ja.
Die ja damals aber in Gelb-Blau. Gelb-Blau waren die Farben.
Ja.
Durch.
Sind sie immer.
Wegen LVB. Also. Leipziger Verkehrsbetriebe und das Wappen und Stadtfarben sozusagen abgefahren.
Ja. So, Lieblingsauto. Ich wollte dich nicht
unterbrechen. Ja, Lieblingsautomarke.
Also ich bin ja, also ich habe kein Auto.
Ja.
Ich bezweifle, dass ich mir jemals eins kaufen werde.
Oder weil du in der Stadt wohnst oder weil du bekennender Fahrradfahrer, Fußgänger bist? Oder weil es einfach ein Kostenpunkt ist?
Ich fahre das ganze Jahr Fahrrad, weil ich das nicht einsehe, in einer Stadt wie Leipzig ein Auto zu haben.
Tatsächlich,
einfach,
ja.
Es ist einfach
gut. Ja, absolut.
Und wenn ich mal Leute besuche, fahre ich sehr gern Zug.
Ja.
So.
Ja.
Und dann brauche ich kein Auto.
Das stimmt.
Aber wenn ich mir ein Auto aussuchen müsste, eine Marke, wäre es Audi. Natürlich geprägt durch meinen Vater, der seit Jahren Audi fährt.
Mhm. Und jetzt nochmal zu der anderen Poesiealbumfrage. Was machst du eigentlich, wenn du nicht Handball spielst? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sind ja heute extra für Baumi heute Morgen extra früh aufgestanden, weil du ja ein Frühaufsteher bist.
Ja, gezwungenermaßen. Also ich fange 6 Uhr an auf Arbeit, damit ich den Nachmittag frei habe.
Ja.
Also ich will nicht bis 17 Uhr im Büro sitzen, da habe ich keine Lust drauf.
Also bist du ein Bürotyp? Möchtest du uns sagen, in welchem Büro oder wollen wir das nur umschreiben? Ist es
was, Zimmer 142. Ist das,
nee, es kann ja auch sein.
Ich bin im öffentlichen Dienst.
Im öffentlichen Dienst, ja, das ist doch ein Wort.
Ja.
Ja. Weil ich wollte gerade sagen, es kann auch sein, dass du nicht drüber sprechen darfst.
Datenschutz
und so eine Geschichte, dass du, wenn du mir das jetzt sagst, müsstest du mich danach töten.
Nee, das will ich ja nicht.
Deswegen sagst du es mir ja nicht.
Genau.
Ja, ist ja auch logisch.
Eben.
So, und das machst du ganz normal von Montag bis Freitag. Und zurzeit trainierst du beim HC Burgenland?
Zweimal,
ja. Okay.
Genau. Aber jetzt sind es nach dem Wochenende noch 2 Wochen.
Ja.
Und dann endet ja mein Vertrag und ich muss dann für mich selbst trainieren. Oder ich darf für mich selbst trainieren.
Ja. Hast du da einen Plan, wie du dich selbst... Also, aber auch die andere Frage, als du bei Delic aufgehört hast und noch nicht wusstest, dass der HC Burgenland vielleicht anfängt, ist eine ähnliche Situation wie jetzt. Hast du dich bewusst fit gehalten? Ich weiß, du bist ein sehr körperbewusster Typ. Nicht nur durch den Handball, sondern auch...
Ich habe probiert, 2-3 Mal die Woche was zu machen.
Ja.
Das ging nicht immer, weil durch den Sommer ist man ja auch viel draußen unterwegs mit Menschen, die deine Zeit in Biergärten wollen und
ja.
Irgendwas anderes machen wollen. Aber ich habe mindestens 2 Mal die Woche was gemacht.
Ja.
So, um halt einfach nicht aufzuhören
ja.
und nichts mehr zu machen.
Ja. Was passiert... Du bist Jahrgang 84,
ja.
bist jetzt am 25. Februar 39 geworden.
Mhm.
Was passiert, wenn im Sommer nochmal ein Verein anfragt? Was wäre die Voraussetzung? Leibst du in Umgebung wahrscheinlich, ist, oder? Ja. Oder denkst du darüber gar nicht nach?
Tatsächlich denke ich darüber nicht nach.
Nee, hätte sein können. Das
ich,
so.
Ich hatte, als ich im
Sommer... Bei mir Bogenland hast du doch ganz sicher auch gar nicht, überhaupt nicht gerechnet, oder? Das kam doch total out of the blue. So.
Ich habe auch...
War wieder so ein englisches Ding.
Den Fahrtweg habe ich auch unterschätzt, muss ich sagen. Ich
ja.
dachte nicht, dass es so weit weg ist.
Ja.
Aber dadurch, dass ich nur 2 Mal da war, ging's.
Ja.
So. Ich hatte tatsächlich, als ich aufgehört habe im Sommer, habe ich überlegt, was machst du, wenn jemand fragt? Und wer fragt? Und eigentlich war für mich nur die Option, sollte Delic... nochmal fragen,
ja.
also Hilfe brauchen,
ja.
falls es in der Saison nicht läuft, dann machst du es, weil Familie, Freunden hilft man. Ne?
Ja, klar. Und wenn es jetzt sportlich nichts ist, wärst du auch offen für eine Funktion in einem Verein?
Gerade definitiv nicht.
Nee.
Nee. Also viele fragen mich auch, ob ich Trainer machen will und so,
ja.
weil ich halt versuche, Wissen, was über die Jahre vermeintlich da ist, weiterzugeben.
Ja, aus der Erfahrung, klar.
Ja.
ja.
Aber dann ist ja wieder mein Problem, was ich habe, dass ich im Sommer in der Halle stehen muss am Wochenende. Und
ja.
ich habe halt Bock, am Wochenende nicht in der Halle zu sein.
Ja.
So, jetzt im Winter, dieses halbe Jahr, das war okay.
Ja.
Weil
aber das wäre ja dann eigentlich bei nahezu allen Funktionen, die man für einen Verein übernehmen würde, so, man müsste vielleicht nicht unter der Woche in der Halle stehen, aber an den Spieltagen ja auf jeden Fall. Also, wenn wir
jetzt also deswegen sage ich, dass ich mir es jetzt gerade nicht vorstellen kann.
Ah, okay.
Wie das dann
ja,
irgendwann aussieht.
Nee, war nur kam mir so in den Sinn gerade. Du hast ja bestimmt, du kennst ja, ich habe aus diesem, es war ja mal 3-2-1, der Handball-Podcast, das ist ja alles lange Geschichte, aber es gab eine Kategorie, die hieß 2 Minuten, weil ich habe so ein bisschen versucht, das an den Handball so mit Handball-Fachbegriffen.
Mhm.
Da gab es ja diese Kategorie 2 Minuten, wo man eigentlich noch ein bisschen was über den Gast, weil ich hatte eher Gäste, die waren, ja, es war schon spannend manchmal, ja, aber man musste ein bisschen was vorbereiten, dass wenn das Gespräch so abebbt, das Gefühl habe ich gerade, dass man noch ein bisschen Futter hat. Aber bei dir, bei dir ist mein Interesse echt. Das ist nicht an alle anderen, die vorher da waren, das tut mir leid. Nein, das ist natürlich Spaß. Du hast in einigen Mannschaften gespielt und hast auch ein paar Jahre Erfahrung. Und es gibt ja Ämter in allen Mannschaften, die man übernimmt.
Ja.
Was war das für dich Beschissenste und was war das beste Amt, das du bekleidet hast?
Das beste Amt ist für mich das Amt des Kassenwarts.
Ja.
Weil ich sehr gut bezahlen,
ja,
jongliere, ja, und auch strukturiert bin in,
ja,
Sachen. Also ich habe schon ein paar Kassenwerte, die dann gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, was hier noch jeder zahlen muss und hier,
oh,
und
da, nee,
und der,
oh,
das, nee, nervt mich, weil ich, oh, will ja am Ende des, ja, Jahres auch eine vernünftige, ja, Abschlussfeier,
ja,
oder Fahrt haben.
Ja,
so, und dementsprechend muss die Kohle ran.
Ja. Und was war das, was dich am meisten genervt hat? Musstest du mal dich um die Bälle kümmern als Jüngster oder die Taschen tragen?
Ich finde, das gehört einfach dazu und,
ja,
das fehlt mir heutzutage ein bisschen, so dass Leute, die jünger sind und herangeführt werden an so den Männerbereich, dass die wissen, okay, wir müssen jetzt halt Bälle,
ja,
tragen, Leibchen,
ja,
Bälle sauber machen oder was
weiß, ja,
ich. Und das fällt halt ein bisschen runter, das merkt man dann auch in bestimmten Situationen.
Ja. Hast du dich in deiner aktiven Laufbahn, hast du gemerkt, das kam richtig so,
als ob das,
als hätte ich das so,
ja,
als käme das von innen drin.
Mhm.
Hast du dich mal schwerer verletzt eigentlich?
Ich hatte mal Handgelenk gebrochen,
ja,
und Syndesmoseband angerissen. Aber ansonsten, Gott sei Dank nicht.
Ja.
Vielleicht die letzten zwei Spiele.
Ah, nee, auch nie, sagst du was nicht. Ich habe bewusst jetzt keinen Kommentar mehr irgendwie.
Okay.
Hast du, ich meine, du hast in vielen Vereinen selber gespielt. Guckst du eigentlich selber irgendwie noch Handball jetzt so zusätzlich Bundesliga oder gehst du manchmal zu Spielen oder?
Also aktuell gehe ich des Öfteren zum HC Leipzig Frauenhandball.
Ja.
So, also weil meine Freundin da spielt.
Und meine Frage geht eher so in die Richtung, hast du einen Lieblingshandballverein oder Lieblingsverein, wo du auch mal so guckst, wie spielen sie oder dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, hat das eher damit zu tun, dass man im ehemaligen Weggefährten sozusagen noch ein bisschen beobachtet oder?
Also tatsächlich, wenn ich mir Handball angucke, gucke ich mir nur Spiele an, wo ich auch Leute kenne.
Ja.
So unbeteiligt, das interessiert mich.
Ja.
Wirklich.
Ja, geht mir mittlerweile auch so.
Ich gucke gern Länderspiele.
Ja.
Gefällt mir, weil da immer wieder neue Sachen sind, die man so oft nicht gesehen hat, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind.
Ja.
Zum Beispiel Kreisläuferspiel,
ja,
steht der da und
mhm,
da so.
Also die taktischen Sachen.
Mhm. Genau. Ansonsten. Ja, ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr so,
ja,
dass ich dann jedes Spiel rennen muss,
ja,
und alles mir anschauen muss.
Und du hast auch viele Turnhallen in Deutschland erlebt.
Mhm.
Was würdest du sagen, war für dich die schönste Halle? Also ich glaube, es gibt da bei schönsten Hallen, habe ich gemerkt, auch wenn ich selber drüber nachdenke, zwei Kategorien der Schönheit. Das eine ist die Halle an sich, also die Anlage. Ja, es gibt viele schöne Hallen in Deutschland, wo die Wege einfach sehr schlau geplant sind, wo die Wege kurz sind, von der Kabine zum Spielfeld, wo man getrennt von den Zuschauern, ich meine, das hast du in vielen, aber wo du einfach merkst, ah, hier hat jemand mal als Architekt mal richtig mitgedacht.
Mhm.
Oder der VIP-Raum besonders schön oder sowas. Das ist das eine. Und die zweite Kategorie ist Hallen, wo die Stimmung besonders gut ist, besonders krass ist, besonders einprägsam, besonders beeindruckend.
Ich spiele sehr gerne auswärts, weil ich es mag, wenn,
ja,
Zuschauer dich nicht mögen.
Ja.
Deswegen muss ich
aber
trotzdem
da
sagen,
auch,
dass, die
auch Heimspieler auch mögen.
Dass die dass die schönste Halle nicht nur vom, wie es in der Halle aussieht, sondern,
ja,
auch, was damals sich daraus entwickelt hat, für mich die Ernst-Grube-Halle ist,
ja,
obwohl es ein Heimspiel war.
Ja.
Weil was damals die Leute gemacht haben und mit welcher Begeisterung die,
ja,
Leute da waren,
ja,
wie wir das auch aufgenommen haben, das ist einmalig gewesen für mich.
Ja. Ja.
Weil
man natürlich auch direkt Erlebnisse damit verbindet, logischerweise.
Ne? Na, ich habe Montag bis Freitag da Unisport drin und am Wochenende spiele ich ein Zweitligaspiel.
Ja.
So, weißt du,
ja,
das war schon,
ja,
war schon cool.
Ja.
Und eine sehr, sehr schöne Halle finde ich auch in Emsdetten. Die, das weiß ich nicht, wie sie heißt,
Emsland Arena?
Verzeiht, Freunde aus.
Ja, Emsdetten. Aber weil die so ein Kessel ist, ne?
Genau.
Weil die Zuschauer von oben runter gucken,
genau,
wie in einer Arena, wie so in wie so einem Kolosseum.
Der,
so, ne?
Das Spielfeld ist 2 Meter eingelassen.
Ja.
Und
ja,
das war einfach
das
richtig
cool. Das ist krass, das stimmt. Obwohl mir in der Halle als Spieler so die Fans, das fühlt sich dann so weit weg an. Also einerseits dieses Kesselding von oben runter, aber links und rechts so die Wände dann nur zu sehen, das fand ich an der Halle jetzt nicht so. Also ich will dir jetzt deine Lieblingshalle nicht. Also, ja, aber das kann dann.
Okay. Und natürlich war es cool, im Derby volles Haus in Magdeburg zu spielen. Das war auch ein schönes Erlebnis damals.
Ja. In der
GTEC Arena.
GTEC Arena.
Ja.
Weil ich mag zum Beispiel die Hermann-Giesler-Halle oder mochte sie besonders sehr. So durch dieses Kesselartige und dieses alte Parkett und so.
Wir haben
der Geruch in der Giesler-Halle, das ist einfach unvergleichbar.
Wir haben leider gegen die zweite Mannschaft immer gespielt.
Ja.
Und da waren wenig Zuschauer. Das hatte nicht den Effekt, als hätte die erste Mannschaft da gespielt.
Ja,
das stimmt. Aber finde ich auch eine sehr schöne Halle.
Das stimmt, ja.
Vor allem die Duschen.
Ich überlege noch, wie man jetzt den besten Übergang hinbekommt zu den, sagen wir mal, Pflichtkategorien des Podcasts.
Mhm. Indem man drüber redet.
Okay. Was waren die doch gleich? Weißt du was? Mir ist doch vorhin was eingefallen. Ja, mir ist vorhin was eingefallen. Ich habe es nicht aufgeschrieben, deswegen gucke ich jetzt gerade auf mein Lehrer. Ich habe so Notizen immer mir, ich bin ja unvorbereitet, Notizen gemacht. Und es gibt ja eine Kategorie, die heißt Kopf oder Zahl. Und Zahl, aber geschrieben C-A-L. Und das ist eher so meine Offensive an alle Hallensprecher in ganz Deutschland. Das Kopf oder Zahl ist so ein Wortspiel. Ich hatte auch schon mal einen anderen Podcast in Dresden, Elbflor-Transaktionell, der Handball-Podcast. Ich glaube, da gibt es 17 oder 18 Folgen. Kann man heute auch nach alle anhören. Und die habe ich damals mit Henning Zahl gemacht. Bobbles. Und Henning Zahl wird C-A-L geschrieben. Henning Zahl. So. Und viele Hallensprecher haben nicht gewusst, wie man das ausspricht. Und das ist, ich finde es blöd, wenn man Namen falsch ausspricht.
Ja.
So, das ist für mich eine Form des Respekts. Auch als ich so nochmal live kommentiert oder Spiele kommentiert habe oder auch in Pressekonferenzen. Wenn ich mir unsicher war, habe ich meistens den Co-Trainer gefragt oder einen Betreuer, wie spricht man den Namen richtig aus.
Mhm.
Es gab Vereine, da konnten auch Co-Trainer und Betreuer den Namen nicht richtig aussprechen. Aber es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, zur Not gehst du zu dem Spieler selber hin.
Ja.
Und zum Beispiel jetzt.
Angenehm.
Genau, so. Wie jetzt zum Beispiel in Dresden, Mindaugas Dummschuss. Dummschuss, ne? So, wegen des Hatschek über dem C. Sein Hatschek. Und der macht das automatisch zum Tschö. Deswegen ist es ja auch zum Beispiel auch in Dresden.
Du siehst gerade meine Leere in meinem Gesicht.
Deswegen auch in Dresden Marek Mancho. Und nicht Wanko oder Wanzo oder was weiß ich. Will ich alles nicht hören. So, und gut. Henning Zahl, C-A-L, Zahl. Und deswegen, weil wir das zusammen gemacht haben und es geht um Kopf oder Zahl, also die Zahl. Ach, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen, hört schon gar keiner mehr zu wahrscheinlich. Es sind Entscheidungsfragen. Da muss man sich entscheiden, Kopf oder Zahl. Und für mich jetzt, weil ich weiß, du magst Musik und du gehst gerne auf Konzerte, ist deine Kopf oder Zahl oder unsere, weil ja jeder auch eine Entscheidung treffen muss, ist die Frage, ist es eher ein großes Open-Air-Konzert, Wuhlheide zum Beispiel, oder ist es ein Konzert in einem kleinen Club, wie zum Beispiel Coney Island in Leipzig?
Schwierig.
Und das geht zum Beispiel beides. Und da machen wir es jetzt konkret. Beatsteaks, eher an der Wuhlheide oder eher Coney Island?
Wuhlheide.
Ja?
Ja, definitiv.
Wuhlheide. Ja?
Erstens spielen die nur da, wenn das Wetter geil ist. Also es ist warm draußen. Oh, warm draußen bedeutet, man kann draußen vorher spielen gehen.
Ja.
Und die Wuhlheide ist halt geil.
Ja, das war... Ich wollte es eigentlich nicht so festmachen auf die Location. Ja, die Wuhlheide ist geil, aber ich mag Coney Island so klein, finde ich auch geil.
Im Winter. Nicht im Sommer.
Also, im Sommer Wuhlheide und im Winter Coney Island.
Ja, so machen wir es. Danke, Beatsix.
Gut, so machen wir es. Meine Antwort ist tatsächlich ähnlich, weil ich mag die kleinen Clubkonzerte. Ich war auch, wann war das? In irgendeinem Jahr, sagen wir mal 2017 im Oktober, haben Kraftklub vor ihrer großen Tournee kleine Clubkonzerte gespielt. Und Erik Jakob, wir kennen ihn alle gut, ist ein unfassbar guter Organisator von Dingen.
Ja, vor allem musiktechnisch.
Unglaublich. Die haben in Hamburg im Übel und Gefährlich gespielt. Ganz unfassbar kleines Ding, aber geil. Und da hatten wir Karten für.
Na,
und das war...
Ich war mit Erik damals
war geil.
In Zagreb.
Ja.
Bei einem Clubkonzert von den Ärzten.
Ja.
300 Leute.
Ja.
Und er hat Karten bekommen für uns.
Ja, da habe ich euch sehr beneidet. Ja. Da hat er mir noch Fotos geschickt von der Location, die er wirklich ganz schön verrückt aussah. Ja.
Und die haben die Deutschen unterschätzt. Also es waren 95% Deutsche.
Ach krass.
Mhm. Ja. Und irgendwann waren die Getränke alle.
Nee.
Ja. Was haben sie unterschätzt? Gab es nur noch Schnaps?
Ja. Was? Auch machbar.
Ja.
Ach krass. Mhm. Und das ist aber eine gute Überleitung, weil es eine musikalische Kopfhörerzeitfrage ist. Welches Lied, wenn du jetzt zum Beispiel entweder in die Kabine kommst oder vielleicht auch gerade in die Halle zum Warmmachen gehst, welches Lied willst du dann hören? Überleg dir ganz spontan was.
Ich würde sagen, Feine Sahne Fischfilet, wir haben immer noch uns.
Ja, das ist eine coole. Ja, das ist cool. Mhm. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht.
Ist das jetzt drin?
Nee. Was? Ja, ich schreibe das bloß mal schnell auf, sonst vergesse ich das. Ach, nee, ich könnte ja einfach das, was wir jetzt gerade aufnehmen, später nochmal hören. Aber das mache ich eigentlich nie.
Hast du auf Zackknabe gedrückt?
Ach so. Das muss ich jetzt nochmal prüfen.
Okay.
Naja, mein Problem ist, ich habe mich wirklich nicht vorbereitet. Aber was mir hängen geblieben ist jetzt in den letzten Wochen wirklich, was ich sehr, sehr feier, ist das neue Deichkind-Album.
Habe ich noch nicht reingehört.
Ah, oh, Neues vom Dauerzustand? Ey, mach das. Okay. Und die spielen ja auch viele Festwiese.
Mhm.
Ziemlich groß. Hat Erik da Karten schon besorgt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er schon gefragt hat.
Das ist natürlich unangenehm. Mhm. Und da packe ich drauf, merkst du selber.
Okay.
Das können wir nachher mal hören, wenn wir auf dem Weg zur Vogelwiese nochmal am Weltkulturerbe in Hamburg vorbeifahren.
Ich freue mich.
So, das schreibe ich jetzt auch nochmal schnell auf. Und dann...
Spielst
so,
du das dann ein?
Zahl? Was spiele ich ein? Nee, das geht
nicht.
Ach so. Es gibt eine Spotify-Playlist.
Ah.
Die heißt Nice Menschen, der Soundtrack zum Podcast. Und da sind alle Lieder drauf, die alle Gäste jetzt draufgepackt haben. Von Folge 1 bis heute Folge 9.
Und du packst von dir jede Folge ein neues Lied rein?
Ich packe jede Folge eins rein und jeder Gast darf eins dazu packen.
Auch. Das ist raffiniert von dir.
Ja, na klar. Mhm. Das ist ja meine Playlist. Aber es gibt auch Gäste, wenn dir noch ein zweites Lied einfällt. Ich überlege gerade, von irgendeinem Gast, der hat sogar zwei draufgepackt. Das fand ich ganz schön wild.
Mhm. Den hast du nie mehr
angehört. Und, habe ich auch festgestellt, Florian Geiner, der war in irgendeiner Folge zu Gast. Nee, ich kann ja nachgucken. Dieses Jahr, das wird wieder nicht geschnitten. Wo haben wir es? Florian war im Februar 22 da. Und der hat sich damals auf die Playlist gepackt, der Zug hat keine Bremsen.
Oh.
Februar 22. Und ich habe gedacht, Flo, was packst du da drauf? Was ist das für eine Scheiße? Ich fand es damals nicht geil.
Mhm.
Heute auch nicht. Aber der war seiner Zeit, also da beim TV Brooklyn, die HC Erlangen-Bruck, heißen die, kenn ich ja selber. Mhm. Nee, TV Erlangen-Bruck, deswegen TV Brooklyn. Naja. Und da packt er sich das rein. Wo war ich denn jetzt?
Entscheidungsfragen.
Nee, haben wir doch jetzt. Open Air oder Club?
War nur eine Frage.
Ja. Nee, ich mache jetzt nicht so ein Ding wie grün oder gelb.
Ach so.
Oder nee, gelb oder schwarz.
Schwarz.
Hast du, also ich meine, es ist ja so, dass ich nur Folgen aufnehme, wenn mich Leute besuchen. Deswegen gibt es nicht regelmäßig alle 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen eine Folge.
Okay.
Gibt es jemanden, den du dir hier vielleicht in diesem Format wünschen würdest, über den du vielleicht noch mal was lernen würdest, was du noch nicht kennst?
Ich würde mir tatsächlich jemanden hier wünschen, aber nicht, weil ich nicht schon viel über ihn weiß, sondern weil ich will, dass du ihn mal wieder siehst. Also ich würde mir wünschen, dass Jörg Reimann mal hier ist.
Oh, also das ist wirklich, ja, da triffst du, da triffst du wirklich den Nerv.
Ja, der ist ja in Norwegen,
ja.
Wer es nicht weiß.
Ja. Aber ich glaube, für Jörg würde ich die Ausnahme machen, es versuchen, technisch zu organisieren irgendwie, dass wir uns aus der Ferne vielleicht sprechen könnten. Jederzeit, er ist ja trotzdem jederzeit herzlich willkommen, aber es ist natürlich nicht so einfach, mal schnell nach Sieglitz zu kommen. In mein Tonstudio.
Ist es für mich sogar schon nicht gewesen.
Ja, aber ich habe dich ja geholt.
Das stimmt.
Damit ich hier mit dir aufnehmen kann. Und dass ich dich hier auch zu Gast... Also es ist wie so eine Trophäe an der Wand jetzt. Also ich habe hier noch einen Raum und einen Keller.
Ja.
Da hängen die ganzen Köpfe an der Wand. Der Gäste, die schon da waren.
Hervorragend.
Ja. Dann kommt dann gleich dazu.
Ja.
Ja, Jörg ist auch von mir ein ganz großer Wunsch tatsächlich. Wirklich.
Mhm.
Weil er kann ja immer von der... Was sagt er immer? Die große... Die Traubenknappheit, die Krise.
Die große Weintraubenknappheit.
Die große Weintraubenknappheit.
Das weiß ich nicht mehr.
1800 und?
Ja, ja. Sein Vater Hans Werner wäre Stachelbeeren mit einem Rasierer rasiert hat und das als Weintrauben verkauft hat.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Also Jörg steht ganz oben auf der Liste, bei mir auch.
Ja.
Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Hast du schon wieder Hunger jetzt nach zweimal Frühstück eigentlich? Oder ja, wollen wir jetzt erstmal
natürlich
spazieren gehen? Oder was wollen wir jetzt machen? 11.26 Uhr. Wir sitzen hier schon seit...
Dann müssen wir...
Das ist auf jeden Fall die längste Aufnahme.
Eigentlich mal zu Opa runter das dritte Frühstück abgreifen.
Gut, dann machen wir das jetzt. Dankeschön, Bommi.
Sehr gern.
Tschüss.
Tschüss.